Ich lese den heutigen Bibeltext und der erste Text steht im Johannesevangelium 13, die Verse 1 bis 17. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, »Ihr seid nicht alle rein.« Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?«, fragte er. »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als ein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.« Der zweite Bibeltext steht im Matthäusevangelium 20, die Verse 26 bis 28. »Aber bei euch darf das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen.«
Hallo auch von mir. Ich bin Tobias. Ich finde ein bisschen laut vielleicht, oder geht's? Hört ihr mich gut? Genau. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Ich bin einer der Pastoren hier. Ich freue mich über Praktikanten, die ich heute auch zum ersten Mal kennengelernt habe und bin gespannt, was da noch kommt. Conny hat es schon so ein bisschen erzählt von unserer Predigtreihe. Manche von euch waren ja auch die letzten Gottesdienste da. Diese Predigtreihe Segne. Und ich weiß nicht, wie das für euch am Anfang des Jahres ist. Vielleicht fühlt es sich gar nicht mehr nach Anfang des Jahres an. Wir haben schon Februar und trotzdem ist es unsere erste Themenreihe, die wir haben Anfang des Jahres. Und wir haben, oder vielleicht geht es euch manchmal so, dass man sich am Anfang des Jahres so diese Frage stellt, okay, was könnte vielleicht in diesem Jahr gut für mich sein? Also was könnte ich vielleicht neue Rhythmen, die ich irgendwie einbaue in mein Leben, neue Gewohnheiten, irgendwas vielleicht auch sein lassen? Was ist irgendwie so dran? Und wir haben uns als Kirche gedacht, okay, wir drehen es dieses Jahr mal so ein bisschen um und schauen mal als Gemeinde, was heißt es, vielleicht diesen Blick nicht auf uns zu richten am Anfang des Jahres, sondern diesen Blick ganz bewusst auf andere zu richten, was für sie gut ist. Also nicht, welchen Segen könnte ich Anfang dieses Jahres gebrauchen, sondern welchen Segen könnte ich vielleicht für andere geben. Und vielleicht auch für Menschen, die bis jetzt sagen, boah, mit Kirche habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Was könnte da vielleicht so unsere Frage sein, die wir vielleicht dann auch uns stellen? Wie könnten wir da eine Hilfe sein? Und auch zu sagen, was wäre mein Teil vielleicht, wie wir ihnen helfen könnten oder unterstützen könnten? Und der Untertitel von unserer Predigtreihe, habt ihr natürlich alle ganz ausführlich schon gelesen auf dem Programmhefttitel, heißt Menschen überraschen. Menschen überraschen. Und ich glaube, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch für diese Predigt, dass das überraschend ist, wenn wir manchmal den Blick von uns wegrichten und auf andere richten. Einmal vielleicht so ein Wort, wie Conny gesagt hat, wie Nächstenliebe irgendwie ein überraschendes Wort ist, vielleicht auch im Negativen, weil man es gar nicht so kennt. Aber ich glaube, mir geht es zumindest so, dass ich sehr viel lese, höre darüber, wo es ist, so diese Frage, ja, was ist denn eigentlich gut für dich? Sei ehrlich zu dir selbst, was tut dir gut, was hilft dir, was brauchst du? Stell diese Frage, und das sind auch gute Fragen, aber ich glaube, es ist manchmal überraschend, wenn man diese Frage mal umdreht und sagt, okay, was ist denn gut vielleicht für meinen Nachbarn? Was ist gut für meinen Arbeitskollegen, für meinen Freund? Das ist überraschend, glaube ich, wenn wir diesen Blick manchmal wegrichten von uns. Und heute ist ein vierter Punkt, Conny hat schon gesagt, von dieser Überraschung, wie das ganz praktisch aussehen kann, zu überraschen, nämlich in Nächstenliebe im Dienen. Klingt ein bisschen komisch, musste irgendwie zu diesem N passen, ehrlich gesagt. Aber es geht ganz konkret darum, was, dienen ist ja auch so ein Wort, wo man sagt, okay, dienen, benutzen wir das so in unserem Alltag, aber es geht ganz bewusst darum, wie kann ich ganz praktisch vielleicht meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Arbeitskollegen, einem Bekannten etwas Gutes tun. Wie kann ich andere in den Blick nehmen und gucken, was brauchen sie und sie darin unterstützen und damit überraschen. Und ich möchte mit euch heute in diese spannende Geschichte von Jesus und dieser Fußwaschung ein bisschen näher reinschauen. Diese Geschichte, die findet nicht einfach irgendwann statt, in den Jahren, wo Jesus unterwegs war, sondern diese Geschichte oder diese Situation, wo Jesus seinen Freunden, den Jüngern, die Füße wäscht, die findet statt am letzten Abend, den er mit seinen Freunden verbringt hat, bevor er dann am Kreuz stirbt. Das ist auch dieser Abend, wo zum ersten Mal, was wir gleich auch nach dem Gottesdienst noch machen werden, wo er das erste Mal mit seinen Freunden das Abendmahl feiert. Und an diesem Abend ist er jetzt mit ihnen zusammen und er wäscht ihnen die Füße. Und ich möchte mit euch heute in diesen Text ein bisschen einsteigen, weil ich glaube, da viel drin steckt, was es eigentlich heißt, andere zu überraschen und andere zu lieben im Dienen. Und ich habe so drei Gedanken: Jesus überrascht, überrascht werden und andere überraschen. Und wir steigen mal vorne ein. Und zwar wird diese Geschichte eingeleitet, vielleicht ist euch das vorhin, als Melissa es vorgelesen hat, so ein bisschen aufgefallen, dass direkt am Anfang so eine Einleitung steht von dem Autor Johannes, der schreibt: Jesus wusste, dass sein Ende nahe war und deshalb gab er seinen Nachfolgern den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Also das, was jetzt kommt, das, was Jesus jetzt machen wird, das ist nochmal so ein Ausdruck oder man könnte sagen ein Anschauungsbeispiel dafür, dass Jesus seine Freunde, seine Jünger wirklich liebt, auf welche Art und Weise er sie liebt und was er eigentlich unter Liebe versteht. Und dann geht die Einleitung weiter und dann steht Vers 3 etwas über Jesus. Dort heißt es: Jesus wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also eine steile Aussage, wenn du vielleicht nichts mit Kirche zu tun hast. Wenn du sagst, ich glaube an Gott, ist das vielleicht auch so eine Glaubensaussage, dass hier steht, Jesus war nicht einfach eine ganz normale Person, sondern Jesus war einer mit göttlichen, übernatürlichen Handlungsfähigkeiten und er konnte Dinge tun, die vielleicht für andere unmöglich waren. Und er wusste, er kam von Gott und würde wieder zu ihm zurückgehen. Und diese Vorbemerkung, die hier in Vers 3 steht, ist, glaube ich, nicht so ganz lapidar, einfach auch nochmal geschrieben, sondern sie ist in der Hinsicht auffällig, weil sie, glaube ich, die Verrücktheit von den Sätzen, die danach kommen, nochmal irgendwie deutlich macht. Denn das, was danach beschrieben wird, nach Vers 3, ist eigentlich schon verrückt, selbst wenn Jesus einfach nur ein ganz normaler Mensch gewesen wäre. Denn dass Jesus aufsteht, sich hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht, das war Drecksarbeit. Richtige Drecksarbeit. Füße zu waschen war an sich vielleicht jetzt nicht so ungewöhnlich in der damaligen Kultur, wie es für uns ist, sondern die Leute sind damals rumgelaufen mit Sandalen, man hatte staubige, dreckige Füße und gerade wenn man irgendwie zu einem besonderen Essen vielleicht eingeladen war, war es schon üblich, dass jemand einem vielleicht auch die Füße wäscht. Aber das hat niemals der Gastgeber gemacht, das haben auch nicht einfach irgendwelche Leute gemacht, sondern das war eine Aufgabe für Diener, für Sklaven und da auch die ranguntersten Sklaven. Es war sogar so, dass jüdische Sklaven und Diener eigentlich nicht für diese Aufgabe genommen wurden, sondern ja Leute aus anderen Völkern, Ungläubige, die durften die Füße waschen, weil das so eine niedrige Arbeit war. Also das, was hier Jesus macht vor den Augen von seinen Jüngern, ist erstmal, muss auch für die Jünger, für die Freunde von Jesus, völlig absurd gewesen sein. Er war ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Chef und sie waren vielleicht so ein bisschen wie ihr zwei, so ein bisschen die Praktikanten. Man könnte sagen, ja, da macht man vielleicht auch manchmal, kommt vielleicht auch für euch noch zu, vielleicht so ein paar Aufgaben, die man halt als Praktikant macht. Aber sie waren die Praktikanten und das war ihr Chef und er macht auf einmal eine Arbeit, die nicht mal für sie als Praktikanten in Frage gekommen wäre oder von ihnen verlangt wurde. Und das war extrem verrückt. Und stellt euch diese Szene nochmal genauer vor. Also Jesus, der Chef, der Anführer von ihrer Gruppe, ergreift hier an diesem Abend diese Initiative und er bindet sich die Schürze um. Und was das eigentlich bedeutet ist, diese Schürze umzubinden, er drückt es quasi auch aus, ich bin euer Diener, euer Sklave. Und dann nimmt er die Schüssel, kniet sich hin und fängt an, seinen Jüngern die Füße, die dreckigen, vielleicht auch stinkenden Füße zu waschen. Und so kommt er dann vielleicht irgendwann zu Johannes. Und wir wissen von Johannes, das war ein echt guter Freund von Jesus. Die beiden haben sich verstanden und die beiden verbindet so eine enge Freundschaft und Jesus kniet sich hin und wäscht Johannes die Füße. Und dann geht er weiter und kommt dann vielleicht zu Matthäus und Matthäus hat echt eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht in der Zeit mit Jesus. Er hat sich, man könnte sagen, sehr positiv entwickelt, vielleicht am Ende von einem Praktikum, wo man so ein Auswertungsgespräch macht. Über Matthäus würde man wahrscheinlich Jesus sagen, boah, du hast dich echt gut entwickelt in dieser Zeit. Und Jesus kniet sich hin und wäscht Matthäus die Füße. Und dann kommt er zu Petrus und er kniet sich auch dahin und Petrus, und wir lesen das ein bisschen später, dass Jesus genau weiß, was mit Petrus ein paar Stunden später passiert. Nämlich Petrus würde ein paar Stunden später vor allen Leuten, die er trifft, sich hinstellen und sagen, diesen Jesus kenne ich gar nicht, mit dem habe ich gar nichts zu tun. Er verleugnet ihn. All das, was vielleicht so eine innige Freundschaft vielleicht über die Jahre war, wirft Petrus eigentlich so weg und lässt Jesus komplett im Stich. Und Jesus weiß das, aber Jesus kniet sich hin und wäscht Petrus die Füße. Und dann geht es sogar noch weiter, denn Jesus kommt dann wahrscheinlich irgendwann schließlich auch zu Judas. Und Jesus, habt ihr gerade in der Textlesung auch gehört, Jesus weiß schon, dass dieser Typ, Judas, beschlossen hat, dass 30 Silberstücke genug Wert haben, um Jesus zu verraten und die Gefahr einzugehen, dass das auch bedeutet, dass Jesus getötet werden würde. Das ist Judas. Nochmal eine Stufe krasser, ein Verräter. Und Jesus weiß das, aber er kniet sich hin und wäscht Jesus die Füße. Wie weit geht Jesus hier eigentlich? Er dient seinen Jüngern, obwohl er es ja eigentlich verdient hätte, dass sie ihm dienen. Und er hatte, das haben sie immer mitgekriegt, wahrscheinlich so ein bisschen das vielleicht noch im Ohr oder in Erinnerung, dass er darüber gepredigt hat, wir sollen unsere Feinde lieben. Und er macht das hier ganz praktisch bei Judas und dient ihm und wäscht Judas die Füße, obwohl er weiß, was ein paar Stunden später passieren würde und obwohl er weiß, dass er dafür nichts zurückbekommen würde, sondern genau das Gegenteil. Und ich weiß nicht, was bei euch, wenn man da mal wirklich so nicht nur den Text einmal hört, sondern da so ein bisschen mehr reingeht, was das bei euch auslöst, wenn ihr diese Geschichte hört, wenn man sich das vor Augen malt. Ich muss sagen, je mehr ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja, mich überrascht das und irgendwie auch fasziniert das, wie Jesus ist, aber gleichzeitig ist diese Überraschung auch irgendwie eine Herausforderung, wenn ich das so sehe, was Jesus hier eigentlich macht und was das bedeutet, was Jesus hier macht. Denn Jesus geht ja noch weiter, er macht das nicht nur einfach, sondern am Ende sagt er dann zu seinen Freunden, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe, Vers 14, 15, ich habe euch die Füße gewaschen, Jetzt sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und ich würde sagen, spätestens da fordert das heraus, so zu dienen, so zu lieben. Und ich habe gemerkt, bei mir ist es manchmal doch ein bisschen anders. Vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr jemanden bei einem Umzug helft und ihr opfert euren Samstagmorgen und ihr seid da den ganzen Tag am Arbeiten und ihr macht das auch eigentlich gerne, ihr dient gerne da eurem Bekannten, aber vielleicht ist so ein kleiner Gedanke, der da im Hintergrund ist, ach ja, irgendwann muss ich vielleicht auch nochmal umziehen und deswegen ist es ja auch ganz gut, dass ich helfe, weil dann habe ich vielleicht schon mal eine Person, die auch bei meinem Umzug dann helfen wird. Und wenn ich so über Liebe nachdenken, würden wir vielleicht sagen, ja, den anderen lieben, dem anderen dienen, das ist eine super Sache, machen wir vielleicht auch gerne und viele von euch tun das vielleicht auch ganz praktisch und finden das eine gute Idee. Und gleichzeitig ist doch manchmal so hinter diesem Liebe geben wollen auch so manchmal so ein Gedanke, okay, was bringt mir das denn aber jetzt? Was macht das mit mir? Was würde das denn für mich bedeuten, wenn ich das wirklich tue? Wenn wir zum Beispiel über Freundschaften nachdenken oder Leute, die vielleicht gerne mit uns Zeit verbringen, gerne will ich da investieren. Wir freuen uns über Freundschaften, über gute Freunde, aber doch gerne bei den Leuten, die auch echt nett sind und die cool sind, wo ich auch was rauskriege, wo ich Gewinn draus habe und einen guten Freund habe, die mir gut tun. Anders formuliert, wenn wir lieben, zumindest manchmal, und zumindest ist es bei mir so, ich kenne euch nicht alle so gut, ist es doch manchmal so, dass ich mich häufig selbst irgendwie im Blick habe, wo es mir gut tut, wo es mir hilft. Und es gibt so ein kleines Video, was ich bei YouTube gesehen habe, und zwar ist das von einem Rabbi, einem jüdischen Rabbi, und es ist nur so ein 2-Minuten-Video, ich habe es euch nicht mitgebracht, ich erzähle euch kurz, was da drin ist, weil ich das sehr spannend finde. Und zwar erzählt dieser Rabbi da eine Geschichte von einem anderen Rabbi. Und zwar ist dieser Rabbi da unterwegs in einem Dorf und er trifft da auf seinem Weg auf einmal einen Mann, der gerade genüsslich einen Fisch isst. Und er freut sich, man sieht diesen Mann wohl total an, dass er sich so richtig freut, dass er jetzt diesen gebratenen Fisch da essen kann und verzehrt ihn. Und dann heißt es in dieser Geschichte, in dem Video, dass der Rabbi zu diesem Mann hingeht und fragt, warum isst du denn eigentlich diesen Fisch? Und darauf sagt der Mann, ja, ich esse den Fisch, weil ich Fisch liebe. Worauf der Rabbi dann so erzählt, so, ach so, du liebst den Fisch? Ist ja interessant, alles klar. Also deswegen, weil du den Fisch liebst, hast du ihn aus dem Wasser rausgeholt, ihn totgeschlagen, aufgeschlitzt und gebraten, weil du den Fisch so liebst. Komm schon, erzähl mir keinen Quatsch, dass du den Fisch liebst. Sondern, sagt der Rabbi dann, du liebst nicht den Fisch, sondern du liebst eigentlich nur dich selbst. Und dann in dem Video geht es dann ein bisschen weiter, er sagt, weil der Fisch halt so gut schmeckt, deswegen hast du ihn aus dem Wasser geholt, totgeschlagen, aufgeschlitzt und gebraten. Und der Rabbi erzählt dann so weiter, so ist es doch oft so, wenn wir über Liebe nachdenken. Das ist so ein bisschen das Problem, würde er sagen. Und er nennt das die Fischliebe. Zwei Menschen verlieben sich vielleicht und sagen dann irgendwann einander, ich liebe dich. Aber was meinen sie damit? Und er würde sagen, ja, es heißt vielleicht zuallererst, dass man jemanden sieht, der einem ein Stück weit das geben kann, wonach man sich doch die ganze Zeit schon sehnt. Nach jemandem, der einem das gibt, körperlich, emotional, seelisch. Und das nennen wir dann Liebe. Der andere ist eigentlich, würde er in dem Video sagen, so das Mittel zum Zweck zur Stillung von meinen Sehnsüchten und von dem, was ich will. Und das ist, ich fand das Video erstmal schön kurz und prägnant und es ist vielleicht auch ein bisschen provokant und ein bisschen extrem formuliert, aber ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden in dieser Fischliebe, was Liebe bedeutet. Weil ich glaube, ganz oft geht es doch unterbewusst schon so ein bisschen darum, was kriege ich jetzt daraus? Und ich glaube, deshalb ist das so super überraschend, wie Jesus hier eigentlich reagiert und herausfordernd, weil Jesus offensichtlich hier genau das Gegenteil von dem macht, was wir oft machen. Er geht auf die Knie dient seinen Freunden, wäscht ihre Füße, auch bei denen, wo er weiß, dass sie ihn völlig enttäuschen, auch bei denen, die ihn nicht zurücklieben. Und das heißt, er macht das offensichtlich nicht, damit er irgendwas zurückbekommt, sondern er macht es wegen ihnen, weil er ihnen wirklich etwas Gutes tun will, weil er sie wirklich liebt. Und das ist ziemlich außergewöhnlich, würde ich sagen. Das heißt, was Jesus hier vormacht und wozu er auffordert, dass wir das Wohl des anderen in den Blick nehmen, ohne Hintergedanken, ohne auszurechnen, okay, ich rechne mal auf, ich tue mal meiner Frau, bin ich ganz oft mal ein bisschen lieb, dann habe ich vielleicht auch, ist sie auch lieb zu mir, ich bringe jetzt mal in meiner WG den Müll raus, dann werden sie vielleicht auch mal das Geschirr putzen oder was auch immer. Und das Problem ist an der Sache nämlich, warum das für uns, glaube ich, manchmal nicht so einfach ist, wie Jesus das hier macht, ist, denn ich glaube, jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, ich diene dir, ohne das Aufrechnen, dann heißt es eigentlich nur, ich entscheide mich für dich, aber gleichzeitig entscheide ich mich auch ein bisschen gegen mich. Also ein ganz banales Beispiel, ihr steht an der Kasse, wir stehen zusammen da, ich stehe vor euch und wir beide haben es eilig, haben noch einen Termin zu Hause und wir sind sowieso schon spät dran. Und in dem Moment, wo ich dann sage, okay, komm, du darfst vor mit deinem ganzen vollen Einkaufswagen, ich lasse dich vor an der Kasse und dann ist das gut für dich. Du bist 10 Minuten früher zu Hause, schaffst vielleicht noch kurz was vorzubereiten, bevor du wieder weiter musst. Aber es ist schlecht für mich, denn ich komme 10 Minuten später nach Hause. Ich hatte gestern so eine Situation, wo ich mich, glaube ich, auch dafür entscheiden musste. Wir hatten gestern, hatte mein Sohn ein Fußballturnier, die Kreismeisterschaften. Und die Mannschaft war da und ein Junge aus der Mannschaft wurde tatsächlich darin so ein bisschen übergangen. Also er gehört zur Mannschaft, ist dabei und trotzdem wurde er für dieses Turnier nicht eingeladen. Und vorher wurde es kommuniziert, ja, wir können nicht alle mitnehmen, 2, 3 Kinder müssen leider zu Hause bleiben, war alles klar. Und so wurde es dann auch geschrieben, welche Kinder sind dabei, ein paar Namen waren nicht dabei. Und später, und ich wunderte mich auch, war mal bei dem Turnier und stellte sich heraus, dass tatsächlich alle, die nicht eingeladen waren, dann später doch noch eingeladen wurden, zum Turnier zu kommen, nur dieser eine Junge nicht. Und es gab schon öfter solche Situationen. Und für die Eltern, die das dann irgendwie mitgekriegt haben, war das kaum auszuhalten. Und das Turnier wurde wirklich gewonnen, ein großes Turnier, Kreismeister sind sie geworden und die Stimmung war super. Alle haben gejubelt, euphorisch und ich habe so bei mir gemerkt, irgendwie grummelt es bei mir in mir drin. Und was mache ich jetzt? Es betrifft mich nicht selbst direkt, mein Sohn war dabei, er kann feiern, er hat gewonnen. Riskiere ich jetzt, die Stimmung irgendwie jetzt am Ende zu kippen? Und spreche das an, dass ich das finde, das geht absolut nicht. Oder bin ich einfach still und zerstöre diese Freude nicht. Und ich weiß, wie unten gerade alle gejubelt haben und gefeiert haben und ich da auf der Tribüne saß und so, mache ich das? Und ich bin dann tatsächlich hingegangen am Ende, habe gesagt, ey, zu den Trainern, habe gesagt, ich würde gerne nochmal mit euch reden. Und habe das angesprochen und ich habe gemerkt, dass das ganz schön herausfordernd ist. Sowas zu machen, ihnen zu dienen. Und ich glaube, wir sind ganz oft auch gar nicht so ganz anders wie die Jünger, die hier beschrieben werden. Es ist spannend, und das ist dieser andere kurze Abschnitt, den Melissa vorgelesen hat, der beschreibt das ein bisschen mehr, dass die Freunde von Jesus eigentlich gerade unterwegs waren zu diesem Essen und auf dem Weg, spannenderweise, die ganze Zeit nur ein Thema hatten. Die ganzen Freunde von Jesus, die schon so viel mit ihm erlebt hatten, diskutierten die ganze Zeit auf diesem Weg zu diesem Essen, wo Jesus jetzt ihnen die Füße wäscht, diskutieren sie die ganze Zeit darüber, wer von uns ist eigentlich der Wichtigste. Also wenn wir jetzt mal eine Rangordnung machen, Jesus ist Nummer 1, okay, das haben wir verstanden, aber wer ist denn die Nummer 2? Und darüber diskutieren sie und damit ist natürlich klar, als sie ankommen bei diesem Essen, kommt keiner von ihnen auf die Idee, gut, wir haben jetzt niemanden, der die Füße wäscht, ja, könnte ich ja machen, weil das würde ja genau das ausdrücken, worüber sie die ganze Zeit diskutiert haben. Das würde ja sagen, wenn ich das mache, okay, ich bin der Geringste, ich will dir denken, oder die anderen könnten ja denken, okay, ich stehe jetzt irgendwie hinten dran. Und genau an dieser Stelle finde ich diese Geschichte so stark, weil Jesus das merkt, was in seinen Jüngern vorgeht. Er merkt es, dieses Vergleichen, diese innere Rangordnung, und er reagiert darauf, indem er den niedrigsten Dienst eigentlich tut. Er tut das nicht irgendwie zähneknirschend und ja, ich muss jetzt, irgendeiner muss ja diese stinkenden Füße waschen, sondern irgendwie, wenn man diesen Text so liest, sieht man irgendwie, Jesus macht das hier in einer absoluten Ruhe und in einer Gelassenheit. Er denkt gar nicht so viel darüber nach, was macht das jetzt mit seinem Ansehen, dass er jetzt da auf einmal auf den Boden kriecht und die dreckigen Füße wäscht. Er denkt gar nicht so sehr über sich selbst nach, sondern er denkt in diesen Situationen an seine Freunde, an seine Jünger, und er will ihnen konkret dienen. Und man könnte an dieser Stelle die Frage stellen, die habe ich mir gestellt auch, warum kann Jesus das und wie könnte ich denn so dienen, so lieben den anderen? Und das ist mein zweiter Gedanke, überrascht werden. Denn im Text sehen wir, dass Petrus, als er in der Reihe ist, auch völlig überrascht und entsetzt eigentlich ist, dass Jesus so etwas tut. Vers 8 heißt es, er sagt, nie und nimmer, Jesus, wäschst du mir meine Füße. Also Petrus drückt das, wenn wir das Leben von Petrus ausgucken, er hat, spricht gerne sehr schnell und er checkt das, ey, das geht nicht, was hier gerade passiert. Du, Jesus, du machst das für mich. Nein, das will ich nicht, das passt nicht. Und Jesus sagt dann was Spannendes. Er sagt, wenn ich sie dir nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und allein über diesen kleinen Dialog, der hier in diesem Text ist, könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigtreihe machen, was da drin steckt. Und ich möchte da gar nicht so super tief drauf eingehen. Aber vielleicht in aller Kürze, was Jesus hier macht. Diese ganze Fußwaschung, und das wird bewusst, wenn man weiterliest im Johannesevangelium, ist eigentlich wie so ein Gleichnis, wie so ein Beispiel dafür, was Jesus eigentlich danach, ein paar Stunden später, noch zeigen würde. Einige Stunden später, nach dieser Fußwaschung, würde Jesus ans Kreuz gehen und damit Petrus für all seine Schuld reinwaschen und alles auf sich nehmen. Er wird ihm dienen, obwohl ihm eigentlich gedient werden müsste. Er liebt seine Feinde bis zum Tod sogar, obwohl sie das gar nicht wissen wollen. Er nimmt all den Mist, das Dunkle, die Sünde, die Schuld von Menschen und von Petrus auf sich. Er macht sich sozusagen selbst komplett dreckig, so wie beim Fußwaschen er wahrscheinlich dreckig wurde. Er wird zum größten Mörder und Egoisten an dem Kreuz, weil er das alles auf sich nimmt. Er macht sich schmutzig, so wie beim Fußwaschen der Jünger, damit wir Menschen, damit Petrus rein sind. Jesus liebt und dient später noch mal mehr und absolut ohne Fischliebe. Und deshalb sagt Jesus zu Petrus, ey, wenn du mir nicht erlaubst, all diese dunklen, diese dreckigen Flecken, die vielleicht auch kein anderer von deinem Leben weiß, wegzuwischen, dann kannst du eigentlich keine Gemeinschaft mit mir haben. Der Anfang, anderen so zu dienen, ist zu verstehen, ich brauche das auch, dass mir jemand dient. Dass jemand mir so dient. Und wenn wir das erleben, dass Jesus uns, glaube ich, so liebt, dass er das nicht nur damals für die Jünger gemacht hat, sondern dass er das für uns macht, für dich und für mich, ich glaube, dann kann es eine Identität, eine Sicherheit geben, die absolut feststeht. Nämlich zu sagen, okay, egal, welche Folgen jetzt mein Dienen hat, ob es positiv ist, ob es negativ ist, so wie ich in dem Gespräch nicht weiß, was kommt jetzt noch, dass ich öffentlich oder sichtbar kritisiert habe? Egal was kommt, ich darf wissen, ich bin ein reingewaschenes Kind Gottes. Und das steht fest, egal was noch kommt. Seine Nächstenliebe im Dienen von Jesus geht so weit, dass er alles für mich gibt, ohne den Hintergedanken, dass er von mir irgendetwas oder zurückbekommt oder irgendeinen Vorteil hat. Und Jesus gibt deshalb, glaube ich, nicht nur einfach ein Muster, das gibt er, sagt, macht es so wie ich, aber gleichzeitig gibt er auch irgendwie die Motivation. Denn wenn wir, glaube ich, anfangen zu verstehen, wie sehr uns Jesus gedient hat, dann macht es das, glaube ich, an manchen Stellen frei und auch möglich zu sagen, okay, jetzt will ich weg von mir schauen, weil ich weiß, irgendjemand schaut zuerst schon auf mich. Und wie war Jesus selbst dazu in der Lage? Und ich glaube, auch diese Antwort finden wir so ein bisschen in Vers 3, weil dort beschrieben wird, Jesus wusste, wer er war. Er wusste, ich bin vom Vater gekommen, das ist mein Vater und ich werde wieder zu ihm zurückgehen. Das ist seine Identität, ich gehöre zu Gott. Er wusste das ganz genau. Und dieses Wissen hat ihm irgendwie die Freiheit gegeben zu sagen, ich wasche euch diese dreckigen Füße. Er war sich seiner Identität völlig sicher. Deshalb konnte er auf die Knie gehen und seinen Jüngern dienen. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für uns. Wir können dann anderen praktisch zeigen, Liebe zeigen, wenn wir wissen, wer wir sind. Auch da, wo es mich was kostet. Da, wo vielleicht mein Ansehen, was ich vielleicht denke, was meine Identität hat, auf dem Spiel steht, ich wissen darf, das ist aber gar nicht meine einzige Identität. Wo ich nicht weiß, wie es vielleicht negativ ausgeht, wenn ich vielleicht diene, wo ich nicht weiß, ob es mich vielleicht ganz schön was kostet, einfach mal da zu sein für meinen Freund und mit anzupacken, da wo er Hilfe braucht. Ich darf sicher sein, dass egal wie die Folge ist, ich ein geliebtes Kind bin von einem Gott, der mich so liebt. Ein Gott, der sagt, ich selbst kniee zu deinen Füßen, ich wasche deine Füße, ich liebe dich, trotz dessen, was ich bin, trotz dass ich weiß, wer du bist und was da alles auch vielleicht ist, was gar nicht so gut ist, trotz dessen, was ich vielleicht auch das bedeutet, was ich dafür durchmachen muss. Ich habe mich an deine Stelle gestellt, damit du anfangen kannst, andere Menschen zu lieben. Und wie ist das möglich? Jesus Christus hat dich geliebt, ohne dass er etwas dafür bekommen hat. Und auch nicht mit dem Ziel, dass er was dafür bekommt. Sondern er hat dich einfach geliebt, weil du bist, wer du bist. Und ich glaube, wo wir das tief in uns spüren, da ist nicht nur Fischliebe, sondern da ist jemand, der mich wirklich einfach nur dafür liebt, weil ich da bin. Weil ich Tobias bin. Ich glaube, dann macht es uns frei und kann es eine Sicherheit geben, zu sagen, okay, ich gucke weg und ich liebe meinen Nächsten im Dienen. Das ist der Ausgangspunkt von unserer Nächstenliebe im Dienen. Und vielleicht ganz kurz zum Abschluss, wie kann das praktisch aussehen, andere zu überraschen? Ich glaube, manchmal wissen wir das ganz genau, wie ich gestern auf der Tribüne wusste ich ganz genau eigentlich, was jetzt dran ist, so eine Sache anzusprechen. Manchmal wissen wir auch ganz genau, wie wir ganz praktisch unterstützen können jemandem. Manchmal ist es aber vielleicht auch gar nicht so einfach. Und ich habe darüber nachgedacht, was kann ich euch denn sagen, was heißt das praktisch, andere zu dienen und sie zu lieben. Und ich glaube, und das ist mir so bewusst geworden, es gibt gar keine allgemeingültige Sache, was das heißt. Ich kann euch nicht sagen, Bernhard, für dich gilt genau immer das. Das heißt es für dich, deinen Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Es kann ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Es kann heißen, vielleicht mal im Urlaub die Pflanzen zu gießen, dein Auto auszuleihen, mal auf die Kinder aufzupassen, den Einkauf zu machen, vielleicht einfach mal auf einen Kaffee vorbeizukommen, vielleicht auf der Arbeit mal dafür einzustehen, wo Ungerechtigkeit passiert, beim Umzug zu helfen, die Steuererklärung mitzumachen. Es kann ganz, ganz viele Dinge bedeuten. Ich glaube, wir können da kreativ sein. Aber ich glaube, dieser Punkt, den wir heute haben, ist nicht umsonst der vierte Punkt in unserer Segensreihe. Weil ich glaube, es fängt an mit diesen anderen Dingen, die wir vorher schon gehört haben. Nämlich zu sagen, welche Personen sind mir vielleicht wichtig und wo fange ich vielleicht einfach an, das auch auszudrücken, indem ich für eine Person mal bete. Und dann vielleicht zu dieser Person nicht zu denken, ja, ich weiß ja schon, wie ich dir genau helfen kann, sondern auch einfach erst mal zuzuhören. Nicht mit Lösungen und Plänen und was das hinzukommen, sondern einfach mal wirklich zu verstehen, okay, was sind denn deine Freuden, was sind deine Hoffnungen, was sind deine Probleme, deine Herausforderungen und dann Zeit mit ihnen zu verbringen und zu essen, wo es letzten Sonntag drum zu gehen. Und ich glaube, wenn wir das mit jemandem machen, dann wissen wir, glaube ich, sehr gut und können sehr gut rausfinden, was heißt es für mich praktisch, dieser Person, mit der ich so unterwegs bin, zu dienen und ihr sie zu lieben. Und ich glaube, das kann einen großen Unterschied im Leben einer Person machen, wenn wir das so machen. Es kann vielleicht der Startpunkt sein, wo die Person sagt, warum machst du das? Was steckt dahinter? Wo wir zeigen können, okay, das kommt gar nicht aus mir selbst heraus, sondern da gibt es jemanden, der mir gedient hat. Aber ich glaube, es hat sogar einen Impact oder kann überraschend sein für andere Menschen, die das mitkriegen. Ein befreundeter Pastor hat mir erzählt, dass in ihrer Kirche eine Frau war, die schon etwas älter war, im Altenheim dann gelebt hat. Und am Ende ihrer Tage war sie krank und es ging ihr gar nicht gut. Und dann zur Beerdigung von dieser Frau, sie ist dann irgendwann gestorben, kamen auf einmal ganz viele Pfleger aus diesem Altenheim zu der Beerdigung. Und der Pastor ist nachher zu ihnen hingegangen und hat sich mit ihnen unterhalten. Und das, was die Pflegekräfte gesagt hatten, fand ich total spannend, weil sie haben gesagt, wir haben es noch nie erlebt, dass eine Kirche sich so um eine Person gekümmert hat. In den letzten Wochen und Monaten waren so viele verschiedene Leute da und haben Zeit mit dieser alten Frau verbracht. Und da mussten wir einfach sehen, was ist das denn eigentlich für eine Kirche, die sowas macht, und deswegen sind wir zur Beerdigung gekommen. Und ich fand das total spannend, was es heißt und wie überraschend es manchmal sein kann, wenn wir diesen Blick auf andere richten. Und ich möchte zum Ende euch ein Zitat vorlesen. Ihr findet das auch im Programmheft von Martin Luther King, dem Bürgerrechtler und Pastor in Amerika. Und ich fand, er hat das ganz praktisch mal ausgedrückt, was es doch einfach heißt, zu dienen. Er hat gesagt, jeder kann großartig sein, denn jeder kann dienen. Man muss keinen Hochschulabschluss haben, um zu dienen. Man muss nicht wissen, wie man Subjekt und Verb in Einklang bringt, um zu dienen. Man muss nicht über Platon und Aristoteles wissen, um zu dienen. Man muss nichts über Einsteins Relativitätstheorie wissen, um zu dienen. Man muss nicht die zweite thermodynamische Gleichung der Physik kennen, um zu dienen. Man braucht nur ein Herz, erfüllt von Gnade, eine Seele, die von Liebe getragen wird. Und dann kann man dieser Diener sein. Und ich glaube, Jesus lädt uns ein, lädt euch ein, lädt dich und mich ein, auch heute, zu sagen, okay, ich kann so ein Diener sein. Nicht aus eigener Kraft, weil ich jetzt sage, jetzt fange ich an, sondern erfüllt mit einem Herz, das das immer mehr entdeckt, das erfüllt ist von dieser Liebe, die auch für mich gilt. Und das wird überraschen. Amen. Ich spreche ein Gebet. Jesus, danke für deine überraschende Liebe für jeden von uns. Egal, ob wir dich kennen, egal, ob wir gerade denken, ach, wir sind gut mit dir unterwegs, oder gerade denken, wo bist du, was heißt es eigentlich gerade noch, mit dir zu leben, an dich zu glauben, dir nachzufolgen. Jesus, du bist ein Gott, der für uns auf die Knie gegangen ist, für uns zu waschen, und der uns einfach liebt. Einfach liebt. Ohne Gedanken, was er dafür rauskriegt. Und ich danke dir, Jesus, dass das, egal ob wir das gerade spüren oder erleben, dass das eine Identität ist, die so tief und so fest und uns so sicher machen kann, auch zu sagen, okay, ich kann weg von mir blicken, weil selbst wenn ich denke, ich komme zu kurz, bei dir komme ich nie zu kurz. Und Vater, ich danke dir, dass wir das entdecken dürfen. Und so bitte ich dich heute, dass du uns das entdecken lässt, noch mehr, was das bedeutet, und dass du uns, ja, mutig machst, unseren Nächsten zu lieben, indem wir ihm dienen. Danke für diesen Gottesdienst und für diesen Text und dein Beispiel. Amen.